Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast wurde 1972 im bayerischen Kötzting geboren und 1991 begann er bereits als freier Fotograf und Kriegsberichterstatter in Osteuropa zu arbeiten. Er lebte unter anderem in Prag und später viele, viele Jahre in Tiflis in Georgien. Sein fotografischer Schwerpunkt umfasste den gesamten Kaukasus und Tschetschenien. Im Jahr 2000 wurde er Mitglied in der Fotoagentur Magnum und war ihr Präsident von 2017 bis 2020. Heute lebt er in Paris. Herzlich willkommen, Thomas Dvorak. Herzliche Grüße nach Paris. Ich freue mich auf das Gespräch.
Dankeschön, freut mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, meine erste Frage. Wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
Also ich bin in einer kleinen Stadt in Bayern aufgewachsen und da glaube ich es ging an sich nicht um die Fotografie, es ging ums Wegkommen. Und ich glaube die Fotografie, also das war irgendwie so das Tür zur Welt. Also das war die Idee, Fotograf zu werden. Also es ging nicht um die Fotografie als Form jetzt. Also das war einfach, und ich glaube Fotografie damals gab es noch nicht, das war so Mitte der 80er Jahre, da gab es noch nicht die große Auswahl jetzt an Möglichkeiten, was macht man denn, um wegzukommen? Also fotografieren natürlich, mein Vater hat fotografiert, in meiner Familie wurde immer fotografiert, also amateurhaft. Und das war, also ich hatte, aber das war ohne künstlerischen Anspruch oder sonst irgendwas. Also das wirklich, das war diese Idee fix, ich werde Fotograf und ich werde dann, vielleicht war ja relativ schneller die Idee, ich werde Kriegsfotograf, um mir das mal anzuschauen zu können. Also.
Diese Idee, Kriegsfotograf zu werden, war die als Jugendlicher schon da?
Ja, ziemlich schnell. Also das war bei mir so ab 14, 15 war das ziemlich, also wie gesagt, so eine fixe Idee, ich will mal Kriegsfotograf werden. Also das war mir, und wusste natürlich nicht richtig, wie man das so macht damals. Also da gab es ja keinen Studiengang dafür oder sonst was. Also und dann, natürlich, ich hatte damals, als 14-, 15-Jähriger hat man verschiedene Ideen, also ich habe mir da manches vorgestellt, aber das ist das, was sich dann rauskristallisiert hat und was ich dann im Endeffekt gemacht habe. Also das ist, was mir manchmal komisch vorkommt ein bisschen, also das ist so diese, gut, ich hatte mit 15 die Idee und jetzt, oder mit 14 und dann, jetzt hat es geklappt oder bin es dann auch geworden.
Haben Sie sich dann auch Bücher von Robert Capa, von Fotografen, die jetzt dann tatsächlich auch in solchen Krisengebieten unterwegs waren, angeschaut?
Sehr wenig. Also ich glaube, ich habe es letztes Mal wieder entdeckt. Es gab ein Buch von Michel Guérin, heißt das, ein Journalist bei Le Monde. Und ich war in Frankreich in der Schule. Also ich war bei so einem Schüleraustausch. Und damals für mich war es Paris oder was es da so in Buchläden in Paris gab. Das war eine riesen Eröffnung. Also das hat mir die Augen aufgemacht und hat mich irgendwie aus meiner Provinz rausgebracht und da hat mir eben dieses Buch gekauft und dieses Fotoreporter oder sowas. Das war so ein Manuell, so eine Anleitung in sieben Kapiteln, was es denn als Fotografen so gibt. Also das war fast eine der wenigen Sachen, die ich hatte also damals. Und das war alles vorm Internet. Also ich meine, das ist, was man sich jetzt so vorstellen, das war tiefer bayerischer Wald vor der Erfindung des Internets. Da gab es nicht so viel. Es ging wirklich, also es war dann meine ersten Versuche, waren dann auch so, ja, waren irgendwo Demonstrationen in Belgrad und ich fahre dann mit dem Zug hin und komme dann natürlich zwei Tage zu spät an. Also
wann die erste Kamera bekommen? Wie alt waren Sie da?
Ja, so 16, 17 rum, so um diesen Zeitraum. Ich war noch im Gymnasium, dann in den Ferien, mal nach Nordirland. Die erste Reise war nach Nordirland, also die erste bewusste Reise war damals nach Nordirland zu fahren. Da gab es wusste er das natürlich, dass da ein Konflikt war und das war ja auch erreichbar. Ich meine, damals gab es das Interrail-Ticket, weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Also das war halt so das Reisemittel der Jugendlichen damals. Ich habe mir ein Interrail-Ticket gekauft und da war natürlich Nordirland dabei und konnte dann halt mit dem Zug nach Belfast fahren und bin dann mit dem Fahrrad ausgeliehen und bin dann irgendwie so durch die Gegend geradelt und versucht, ein bisschen was mitzukriegen, was da passiert.
Und hat das geklappt?
Nicht besonders. Also ich war natürlich, hatte furchtbar Angst. Also ich war furchtbar, also hatte Angst vor den Uniformierten und vor den Bewaffneten und sonst was. Und habe da versucht, irgendwie so halb heimlich aus der Hüfte zu fotografieren. Und das meiste sind natürlich irgendwelche Telefonkabel im Himmel. Also Also was mir so vage, und ich konnte damals niemanden, ich glaube, was mich, sagen wir jetzt in Anführungsstrichen, vielleicht gerettet hat oder was mir eine Form gegeben hat, war schon ein bisschen dieses französische Modell. Und dass ich wusste, das macht man so als Fotograf, da versucht man irgendwie Geld zusammenzukratzen und dann fährt man wohin und fotografiert was und versucht es dann zu verkaufen. Oder also so diese, das war damals so dieses Model. Und das gab es in Deutschland weniger. Also in Frankreich war das anscheinend, also wie ich aus diesem Buch erfahren habe, da war das üblicher. Und ich hatte dann halt ein bisschen Geld und das ging dann schon. Damals konnte man sowas noch relativ sehr, sehr, sehr günstig machen. Also das war ja, also die Möglichkeit war da.
Also dann springen wir nochmal kurz zurück. Aber erstmal noch Abitur gemacht im Bayerischen Wald in der Oberpfalz.
Ja, dann hatte ich Zivildienst, wurde dann zurückgestellt, weil ich sehr kurzsichtig war. Hab dann 3 oder 4 Wochen vier Monate Zivildienst gemacht in Regensburg. Bin dann zwischendurch immer schon hatte so das ein bisschen diese das war so unentschieden, es war zu früh um zu studieren, es war zu spät um was anderes zu machen, also bin dann zwischendurch halt immer schon rum ein bisschen in den Jugoslawienkrieg gefahren und habe dann fast über was weiß ich 2 Jahre lang so in Prag gelebt. Also das war das nächste in Richtung Osten. Und habe mich halt immer damals ich habe mich dann schon an der Uni eingeschrieben, war dann einfach für tschechische Sprachkurse. Und habe das dann auch weitergemacht in Moskau. Das war dann das nächste, auch wieder so, um Russisch zu lernen. Also das war immer so meine bürgerliche Entschuldigung war immer, ja, ich lerne auch Sprachen. Also das war noch irgendwas. Also das war das. Und das war aber auch okay, da konnte ich das Visum bekommen und das hat mir irgendwie Halt gegeben, sagen wir mal, also im Alltag. Und das war halt auch da gab es ein sehr günstiges Angebot, wie man da bei einer Familie leben konnte und so weiter. Und hat einen Sprachkurs noch dazu dann. Und das war so ein bisschen mein Modell. Also ich hatte damals noch keinerlei professionelle Kontakte. Also ich habe zwar schon hin und wieder Bilder gedruckt und dann irgendwie an den Stern geschickt oder an die Taz. Die haben dann irgendwann mal sehr wenig abgedruckt, aber das hat alles nicht. Das kann man nicht als professionell bezeichnen.
Also. Und dann kam der Balkankrieg?
Ja, aber beim Balkan war ich zu jung. Also ich glaube, ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, ich bin nicht lang genug dort geblieben. Ich bin dann irgendwie so eine Woche nach Sarajevo und habe da ein bisschen. Bin dann mit Fotografen mitgerannt und bin dann wieder zurück. Und das hat natürlich nichts gebracht. Also ich hätte bleiben müssen. Ich glaube, was den großen Unterschied in den, das kann man jetzt abkürzen fast, glaube ich, in diesem Herumirren war, also ich bin also von Prag weiter nach Moskau und bin dann über den Kaukasus gestolpert und war dann ab 93 in Tiflis für 8 Jahre. Und das hat den Unterschied gemacht, dass ich irgendwas gefunden habe, was meine Geschichte wurde und wo ich konnte mir erlauben, dort zu bleiben. Ich konnte nicht groß zurückfahren. Und konnte dort fotografieren und mich auf eine Geschichte konzentrieren. Und das ist an sich das Einzige, was ich gemacht habe damals. Die ganzen 90er Jahre lang.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Wie hat sich das ergeben damals, 93, mit Tiflis?
Glücklicher Zufall fast. Also wirklich, ich war in Moskau auf dieser Sprachenschule und bin dann kurz mal nach Tschetschenien und der Kaukasus war schon irgendwie so das wilde Kriegsgebiet, das in Russland oder in der auseinanderfallenden Sowjetunion. Und bin dann zum Ende des Abchasienkriegs war ich sehr lange in Suchumi und in Abchasien. Und da hat es bei mir irgendwas hat geklickt. Also das war schon so, da waren dann auch andere. Mir kam es ein bisschen vor, ich bin zu spät dran. Mir kam es vor, also diese fast Schnapsidee, gut, ich gehe jetzt nach Moskau, lerne Russisch und werde dann Fotograf, komme da irgendwie beim Außenministerium an und da sind irgendwie 2300 Fotografen schon akkreditiert. Also das Moskau war das, oder Journalisten zumindest, also war sehr, damals schon ziemlich sehr, sehr überlaufen. Überall, wo ich hinkomme, haben die schon alle gesagt, ja, da war ja schon jemand anderer da, was soll man denn mit dir machen und so weiter. Und im Kaukasus war plötzlich, habe ich das Gefühl gehabt, das ist meine Geschichte, das ist mein. Und habe mich wohlgefühlt, bin mit denen gut zurechtgekommen, mit den Leuten, war interessiert. Aber dieses totale Nichtwissen, glaube ich, dass ich wirklich davon keine Ahnung hatte. Ich bin vielleicht in den Balkankrieg, ich hatte nur irgendwelche Vorstellungen von Jugoslawien oder ja, das war mir noch, das noch was, vom Kaukasus wusste ich fast überhaupt nichts vorher. Und wirklich das für mich entdecken zu können und irgendwie, ja, ich mach was, das sonst niemand macht und das wichtig ist und das ist interessant und das ist meine Geschichte. So.
Wie hat Ihre Familie reagiert, als es dann hieß sozusagen, der Thomas, der der lebt jetzt in Tiflis.
Damals war halt auch wieder, es gab ja kaum Kommunikationsmöglichkeiten. Also das Einzige, was ich jahrelang machen konnte, ich konnte von dem Hauptpostamt in Tiflis, konnte ich meinem Vater zur Apotheke in Cham Faxe schicken. Also die haben also eine Seite Fax hin und wieder, das konnte man da bezahlen, das war bezahlbar. Und dann haben die, also das war so im Großen und Ganzen, meine hin und wieder hat er dann mal einen Fax gekriegt. Also ich weiß nicht, im Nachhinein finde ich, damals habe ich mir ganz ehrlich gesagt keine so großen Sorgen gemacht. Und man dachte, das ist ja alles okay, ich weiß, was ich mache. Das stimmt schon so. Jetzt überlege ich, also ich weiß auch nicht. Mit 50 Jahren ist man schlauer vielleicht. Also das ist, mir wird es mehr bewusst, was für ein Druck oder was für ein Stresstest manchmal sein hat müssen für die. Also das ist,
was war Ihr Plan? Welche Idee stand dahinter?
Im Großen und Ganzen, meine Idee war, ich mache was über den Kaukasus in Anführung. Also das ist das, was ich mache. Also ohne größere Pläne. Also was heißt da, was sich da ergeben hat? So an religiösen Sachen, an Volksbrauchtümern, so Festen und halt die ganzen Konflikte. Also Karabach und Abchasien und dann ab 93, 94 war dann der Tschetschenienkrieg. Und da war ich sehr oft, also da war ich so die Hälfte der Zeit. Und das waren dann die zwei Tschetschenienkriege. Der erste war, die waren beide brutal. Der zweite war für mich noch schlimmer, weil dann noch die Entführungen dazugekommen sind. Also das war für mich dann fast nicht mehr machbar. Was mir das Leben erleichtert hat. Ich konnte dann Russisch und konnte mich relativ frei bewegen. Ich bin, also das ist so blöd, es klingt jetzt, aber ich bin im ersten Tschetschenienkrieg gestoppt durch Tschetschenien. Musste mir ein Auto mieten oder sowas. Ich bin entweder mit anderen Journalisten mitgefahren oder auch mit Tschetschenien einfach. Du stellst dich auf die Straße und hältst ein Auto an und fragst, ob wir da mitfahren können. Und das war noch möglich. Das kann man sich jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. Also, auch die Nähe zu den Leuten, also einfach dieses fast Sorglose da irgendwie, ja, man kann da rumfahren.
Habe ich das richtig verstanden? Sie sind dann auch entführt worden?
Nein, ich bin nicht entführt worden, aber es gab dann ab dem zweiten, zwischen den beiden Tschetschenienkriegen, war in Tschetschenien die wirtschaftliche Lage total am Arsch und es kam dann zu sehr, sehr vielen Entführungen von Ausländern. Also wir Ausländer alle, inklusive auch so ein halb verhungerter Freelance-Fotograf oder sowas, waren alle wertvolles Handelmaterial für den Entführer. Und da ging halt nichts mehr mit Stoppen dann oder irgendwie sich da harmlos auf der Straße rumwandern. Also. Und die ganze Sache, dass ich Russisch konnte oder mich da durchwieseln konnte, war nichts mehr wert. Und dadurch war es fast nicht mehr möglich, da zu arbeiten.
Sie sind da jetzt die ganze Zeit ja mit der analogen Kamera unterwegs gewesen. Wie war das mit der Entwicklung zum Beispiel von den Filmen?
Das mit Abstand Schwierigste war, Filme zu bekommen. Also ich musste mir immer ewig überlegen, wo ich Filme kaufen kann, was ich für Filme kaufen kann. Habe dann sehr viel, dann gab es in der ehemaligen Sowjetunion, gab es was, das ist A2, das waren so schwarz-weiße Kinofilme. Da konnte man Rollen kaufen, also so große Metallrollen für Kino, für Filme. Und die im Dunkeln dann in so, da früher gab es das mal für so Filmkanister, die gab es zum selber drehen oder wie das hieß. Also ich hatte da irgendwie 100 Rollen zum selber drehen, musste mich dann kommt mir eine Dunkelkammer ausleihen in einem Labor in Tiflis und habe da halt meine Filme geschnitten. Das war das Billigste, dann das Entwickeln, weil ich hatte kein Labor und auch nicht, ich konnte mir manchmal das Entwickeln nicht leisten. Also das war immer so. Das war dann, wann war das, 96 oder 97, bin ich irgendwie fast ein Jahr lang auf einem Eimer von Filmen gesessen. Und da habe ich gedacht, jetzt fotografierst du halt weiter, das ist wichtiger, das passiert ja nicht. Also ich wusste ja nicht, was hätte ich damit machen sollen. Also da gab es keine Post, da gab es nichts, also ich konnte die niemandem schicken oder so. Also das war aber dann ab Mitte der 90er mit einer kleinen französischen Agentur in Kontakt. Und hatte eine sehr gute Beziehung mit denen und das hat mir schon geholfen dann. Also die haben halt hin und wieder was, zumindest wusste ich irgendwie, wo das alles hingeht. Also die haben halt irgendwie, denen konnte ich mal, wenn ich mal was entwickelt hatte, habe ich denen dann die Filme und die Kontaktbögen geschickt. Und die haben dann Abzüge gemacht. Geschickt, was heißt, wenn irgendjemand in Georgien war, der zufällig nach Paris gegangen ist und die mitnehmen konnte. So lief das damals, also ohne FedEx gab es damals nicht. Also.
Ja, die Negative mussten ja auch irgendwo gelagert werden. War das nicht auch ein Archivproblem, ein kleines?
Nein, ich hatte eine kleine Wohnung. Ich hatte eine Wohnung in Tiflis, das ging schon. Also das war nicht das. Jetzt im Nachhinein, das war natürlich, das war fast die ideale Art zu arbeiten. Also ich bin nicht groß. Natürlich hat es an Geld und an Möglichen gefehlt, aber die Möglichkeit zu haben, sich 6 Jahre auf ein Thema zu konzentrieren und irgendeinen Eimer hinein zu fotografieren, ist ja nicht unbedingt verkehrt. Also muss man nicht unbedingt. Ui, jetzt ist das dumm.
Und läuft es noch?
Das iPhone. Nein, läuft noch.
Fotografie neu denken. Der Podcast.
Ich hatte auch nie eine formelle Ausbildung als Fotograf. Also ich habe auch irgendwie so auf der Straße gelernt zu fotografieren und ich habe lang fotografisch sicher viele Fehler gemacht, weil ich es nie gesehen habe. Ich konnte ja nicht richtig kontrollieren, was ich da gemacht habe. Also, und jetzt die Möglichkeit, die man jetzt hat, wo man irgendwie das dann gleich sofort am Computer abgleichen kann und so weiter, das gab es ja nicht. Also ich wusste nichts. Ich habe das erste Mal dann irgendwie nach Jahren das erste Mal einen größeren Print gesehen von einem Bild. Aber die Tatsache, sich auf das Thema zu konzentrieren oder nicht mit irgendwelchen technischen Sachen da irgendwie zu tun zu haben oder sowas, das fand ich sehr gut. Natürlich jetzt die Freiheit, die ich jetzt habe, dass ich mir nicht groß überlegen muss, wo kriege ich das Geld her, um mir 50 Rollen Film zu kaufen, weil das sowieso als in Anführungsstrichen nichts kostet auf digital. Und auch die Leichtheit, reisen zu können. Das war halt so, ich bin dann wochenlang durch den Nordkaukasus und sowas, wochenlang gereist und hat an sich immer alles bei mir. Also immer alles, also ich musste immer meine 80 Rollen Film im Rucksack haben, dann die ständige Panik, dass da irgendwas konfisziert wird oder geklaut wird oder das war die andere Seite natürlich.
Da wird man doch ständig beobachtet, oder? Wenn man da mit der Kamera die ganze Zeit rumläuft?
Ja, ich war akkreditierter Fotograf. Das Gute daran war, akkreditierter Fotograf zu sein, war nicht so schlecht. Also das war an sich okay. Ich muss mich halt an sich immer gegen Spionagevorwürfe dann verteidigen oder du bist von der anderen Seite oder sonst irgendwas. Aber das war alles, im Vergleich zu was jetzt los ist, war das ziemlich harmlos. Also die Angriffe an der Idee, dass da ein Ausländer, ein Deutscher ist, der an den Ländern und an den Konflikten Interesse hat und das dokumentieren will, das war okay. Dieser Grundkonkordat, oder wenn man das nennen will. Also das war total okay. Ich musste das gut verteidigen dann manchmal. Und manchmal waren es Sachen, die sie nicht zeigen wollten, aber das war im Großen und Ganzen nicht so kompliziert. Es war auch nicht sehr kooperativ, also corporate irgendwie, also das war nicht so, man konnte auch einfach irgendwo hingehen und sagen, grüß Gott, guten Tag, ich bin Fotograf, ich dachte, kann ich bei Ihnen fotografieren. Dann fragen sie halt den Chef und dann ging das schon. Also das war alles ziemlich unkompliziert. Und das hat es mir auch als nicht professionell, ich hatte ja nichts, ich hatte so ein paar windige Presseausweise und sehr oft kopierten Brief damals am Anfang sogar noch von dieser Prager Zeitung, die waren halt nett genug, mir so einen Schreib auszustellen, dass ich deren Russland-Korrespondent sei.
Und dann kam das Digitale. Wann ging das für Sie los, dieser Break-Even mit dem Digitalen?
Für mich der große Bruch zur Professionalisierung, oder wenn man das nennen will, war nach dem Kaukasus, also das war furchtbar schwierig für mich, überhaupt weiter irgendwas anderes zu finden. Und die Idee war, ich muss was anderes machen, ich kann jetzt die Sprache nicht. Und ich war sehr verwöhnt, an sich meine Geschichte im Kaukasus zu haben, aber gleichzeitig auch total isoliert. Also man musste halt irgendwie mal professionalisieren und bin dann nach Pristina und habe dann dort basiert sozusagen und hab mir damals einen Scanner und einen Laptop gekauft, um Farbfilm zu scannen. Und dadurch, und das wurde dann der Schritt plötzlich über meine kleine Agentur, konnte mitspielen an dem professionellen Spiel, weil ich meine Bilder schicken konnte. Weil ich nicht mehr warten musste, ob das irgendwann einmal die Filme gebracht werden an Schwarz-Weiß. Und dieses Schwarz-Weiß war damals auch nicht mehr so leicht zu verkaufen jetzt, glaube ich. Also das war damals, die wollten halt Farbe und wollten schnell. Und da kam der Unterschied, also das war an sich, meine Digitalisierung lief über die Farbfilme, was natürlich ein Kasperltheater war, den ganzen Tag fotografieren und dann die halbe Nacht scannen und versuchen mit irgendwelchen schlechten Telefonleitungen Bilder zu schicken. Digital war dann der 12. September. Das war, also ich war damals dann schon bei Magnum und dann war halt so nach dem 11. September, was machen wir denn, wer geht denn wohin? Ich habe gesagt, ich würde gerne nach Afghanistan. Und dann war das ganz knappe Frage damals vom New Yorker. Die haben gesagt, okay, du kriegst den Auftrag, wenn du nach Afghanistan gehst, aber du musst auf alle Fälle digital fotografieren und wir kaufen dir das Gerät nicht, aber du kriegst lang genug Auftrag, das wird sich schon amortisieren. Also das war so. Und habe dann in München, damals war ich in Belgrad, bin über München geflogen und habe mir irgendwann am Duty Free eine Digitalkamera gekauft. Du gabst damals diese D30, das war die erste, diese entsetzliche Canon, das mit so einer 20 Sekunden Auslöserverzögerung oder sowas. Und dann gingen die grausigen Zeiten los, meiner Meinung nach. Also dann war es erstmal mit dem schönen Fotografieren vorbei für die nächsten 7 Jahre.
Was war dann anders plötzlich?
Ich bin total zum Elektriker verkommen. Wir wussten das nicht, wie das funktionieren soll. Ich kann gerade mal einen Fax schicken und sonst was. Ich bin nicht besonders technisch begabt und das hat mich nie besonders interessiert. Und sonst was. Ich sitze plötzlich in Afghanistan mit irgendeinem Laptop, CDs zu brennen, um irgendwie meine Bilder irgendwo abzuspeichern, weil wir uns natürlich, keiner sich darüber Gedanken gemacht hat, dass man das ja alles irgendwo auch speichern muss. Dann mal, wenn das von den Speicherplatten herunten ist, dann versucht man diese Computer mit irgendwelchen Satellitentelefonen zu verbinden und die Bildgröße nochmal zu verringern. Wie klein kann man es denn noch machen, damit das endlich durchgeht nach 40 Minuten zu, was weiß ich, $7.50 die Minute am Telefon. Und das war alles nicht, also es hat alles nicht richtig funktioniert. Es hat gerade genug funktioniert, um zu funktionieren, aber nicht genug, um wirklich angenehm, also machbar zu sein fast. Ich bin mir vollkommen wie ein Elektriker die ganze Zeit. Ich musste über Strom suchen, Telefonleitungen, Satellitentelefone. Ich hatte so Sonnenstühle, um die Kameras und die Satellitentelefone aufzustellen, damit es sich gut übertragen kann. Alle möglichen Sachen. Also, und das waren so die 2000, also von 2000 bis Ende der 2000er ungefähr. Na, so 2008, glaube ich, war es wieder besser dann.
Und haben Sie dann auch gedacht, mal ich schmeiß das einfach hin hier?
Ja, ich habe am Anfang noch beides fotografiert, dann Film für das, was wirklich, also dann so diese Idee, ja, wenn es wirklich wichtig ist, dann mache ich ein Filmbild, weil die Qualität war dann auch so schlecht. Das ist ja, was war denn das? 145 Kilobyte oder sowas, das war nice. Und es, wie gesagt, eben diese 5 Sekunden oder wie lange, oder gefühlten 25 Sekunden an Verzögerung. Da kommt irgendjemand, geht an irgendwas vorbei und man drückt drauf und dann ist er weg und dann macht es das Bild. Also, was nicht. Und da diese mir kommt es jetzt vor, diese ganze Zeit nach diesem 11. September, das ist so eine ganze eigene Art von unvollkommener, übertechnisierter Ding, wo wir alle und es waren auch immer diese riesen Meute, es waren ja immer so viele zusammen an Journalisten und Fotografen, wir haben ja alle irgendwie zusammengelebt in diesen Compounds irgendwie in Afghanistan und jeder hatte irgendwie seine Kabelprobleme. Und also das war so diese Zeit. Und da fotografisch finde ich das sehr kompliziert. Also ich finde, meine Bilder sind sehr, sehr, sehr viel schlechter geworden. Also das ist einfach, ich konnte auch mit diesen Kameras, ich war immer ein Freund von kleinen Kameras und ganzes. Im Film hatte ich immer Hexas und Konikas und sonst was. Also so Leica für die Ärmeren und sowas. Das war immer meine Sache. Und plötzlich mit so einer Spiegelreflex und die ist so langsam und ja, es war grausig.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wir springen jetzt ein kleines bisschen zurück. Wie sind Sie denn zu Magnum gekommen?
Na, ich meine, ich war damals an dieser Scheidepunkt, sagen wir mal, war am Anfang professionell zu werden, weil das war nach dem Kosovo-Krieg. Dann kam der zweite Tschetschenienkrieg, genau, das war die, und bin dann wieder sofort wieder zurück und das war weiter meine Geschichte. Aber dann damals schon als digital oder zumindest filmscannender Fotograf, habe versucht, das auch zu verkaufen und so weiter. Hat aber nicht richtig funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat sich nicht, meine Bilder waren nicht besonders gut. Ich hatte einfach nicht mehr hatte zwar den Zugang, aber auch wegen diesen ständigen Kidnap-Gefahren konnte mich nicht frei genug bewegen. Das war alles nicht, hat zu nichts mehr geführt und war dann am Ende 2000, glaube ich, war das Ende 99, ziemlich am Ende meines Geldes und meiner Nerven, um da irgendwie weiterzumachen. Und bin aber von einer amerikanisch-englischen Journalistin engagiert worden, ihr Übersetzer zu sein. Also Fixer, das erste Mal hatte ich so einen richtigen Job von Paris aus, mit ihr nach Tschetschenien zu gehen. Die wollte unbedingt nach Tschetschenien, also für 2 Wochen. Und wir sind nach Tschetschenien und haben dann durch Zufall wirklich den Fall von Grozny erlebt. Also und ich hatte diese Bilder und das war halt also das erste Mal, dass ich also nicht mit dem Ziel zu fotografieren, sondern um zu übersetzen. Also das war mein Glücksbringer fast. Hatte den sehr dramatischen Fall, also die Bilder von diesem sehr dramatischen Fall von Grozny. Und konnte die dann verkaufen, weil ich konnte die scannen und an Magazine schicken. Und das war damals, sind jetzt relativ bekannt geworden, habe dann einen World Press bekommen. Und dann ist ein Fotograf von Magnum, hat mich angesprochen und hat mir vorgeschlagen, mich vorzustellen. In der Vorstellung, ja, du bist ein Junge, der rumrennt und viele Kriege fotografiert und zack, zack und Digitalfotografie. Also, wir brauchen jemanden, der wirklich, ja, News fotografiert. Was natürlich immer noch nicht nicht richtig meine Stärke war. Also, meine normale Wohlfühl oder was ich immer für richtig gehalten war, immer das erste Mal hingehen, die Sprache lernen. Da ruhig sich da mal einleben für ein paar Monate. Also diese Idee, da jetzt irgendwie 2 Wochen hier, 2 Wochen dort zu sein, lag mir ziemlich fern. Und das war außerhalb meiner Möglichkeiten damals. Und da bin ich halt dann, bin aber dann dadurch zu Magnum gekommen. Und mit dieser Rolle fast, die an sich fast das Gegenteil von Magnum ist. Also normalerweise geht es ja andersrum. Also dass man erstmal, man arbeitet sich ab und man ist... Man macht professionelle Sachen, man macht professionelle Fehler vielleicht und findet dann zu sich als Autor und dann geht man zu Magnum. Also so war das damals. So der normale Lauf. Und bei mir war es andersrum. Ich war natürlich mit Abstand der Jüngste und es war alles relativ eigenartig fast. Also wirklich, dass man dachte, was mache ich damit? Also die sind alle so... Die sind alle so etabliert und die sind alle so. Also das waren so, ja, das waren halt als 50-jährige berühmte Fotografen, die nach ihrer beruflichen, also professionell, die trotzdem natürlich noch professionell sind, aber damals war das schon so dieses, ja. Ich hatte das Gefühl, ich habe was Magnumeskes gemacht, wie ich im Kaukasus gelebt habe. Und nicht unbedingt im Kosovo und vor allen Dingen nicht mit digital irgendwie rumzurennen. Also das kam mir sehr fern von Magnum vor, von meiner Vorstellung von Magnum und ja, aber das war das, was damals, ja, das hat sich ja halt damals ein bisschen geöffnet und ein bisschen und seitdem sind ja sehr viel mehr Junge gekommen. Also das war ja.
Das hatte vielleicht auch mit dem 11. September zu tun, oder?
Ja, ich glaube, der 11. September, also ganz furchtbar zynisch gesagt, ich glaube, der hat dem Fotojournalismus, wie wir ihn kannten, nochmal so einen Aufschwung für vielleicht 7, 8 Jahre gegeben. Also ich war das erste Jahr, wo ich bei Magnum war, das war 2000. Vor dem 11. September, da war, also ganz blöd gesagt, fast nichts los. Also da war sehr wenig internationale News, da waren keine großen spektakulären Konflikte. Das war so, und da gab es keine Arbeit damals. Und der Fotojournalismus war im Niedergang, nicht Niedergang, aber im finanziell. Hieß es schon, das ist die Krise und da ist kein Geld mehr da und dieses und jenes. Und dann kam der 11. September und da haben vor allen Dingen von amerikanischer Seite, die haben da noch mal groß... So, wir haben ja alle, ich habe vom 11. September für die nächsten 5, 6 Jahre lang für amerikanische Magazine, das hat mir das Leben bezahlt und hat mich, solange ich in dieser Linie blieb, was mehr oder weniger amerikanische Themen sind, konnte ich noch weitermachen. Bis 2008, dann die große endgültige Krise. Und das glaube ich, aber dass die Krise an sich 99 oder 2000 schon da war, dass die halt durch den 11. September noch... sondern mal ein bisschen nochmal so eine Wiederbelebung oder so ein Sauerstoff reingekommen ist.
Und nachdem Sie dann bei Magnum waren, sind Sie dann weiterhin fleißig oder dann erst richtig sozusagen in die Krisengebiete gegangen?
Nein, also nach 2008 war für mich, also ich hatte bis 2008, 2009 war ich Vertragsfotograf von Time Magazine noch. Das ist aber dann schon ausgelaufen, also das war dann schon so, das wird nichts mehr. Also das war irgendwie, die wussten nicht mehr, was sie mit mir machen sollen, weil das einfach klar war, dass das nicht mehr, dass diese Zeiten vorbei sind, wo man da irgendwie rumrennt und News zu fotografieren. Und bin dann zurück nach Georgien und bin dann in Georgien, wie gesagt, also auch wieder ein bisschen ungeplant hängen geblieben. Wir haben von Magnum ein Buch gemacht über Georgien und bin... war dann, habe dann fast 3 Jahre mit dem georgischen Präsidenten gearbeitet, als sein Fotograf. Also das war so seine, das war so ein nicht ganz ernstes Arrangement. Also er hat noch einen anderen, aber das war so meine Rolle. Und habe da versucht, ein Projekt zu machen, an dem ich immer noch rumbastel an sich. Und das war, also die Idee war, die Welt, diese ganze politische Welt zu erkunden. Also dadurch, dass ich sehr guten Zugang mit ihm hatte und reisen konnte und so weiter, also da ein bisschen so diese ganze internationale Diplomatie und also zu erkunden und halt einfach, ja, schauen, was die Rolle des Präsidenten, ne? Also, und mich wirklich darauf zu konzentrieren, ist dann aber an sich das Interessantere daran ist geworden, dass ich dann dadurch konnte ich der, was soll man sagen, der Offizielle oder was, der Fotograf der georgischen Armee in Afghanistan werden. Also das haben die so einen Job gegründet und war fast 2 Jahre lang in Afghanistan und habe also diese ganzen, und Georgien waren damals, die waren die drittgrößte Nation und das war total unbekannt und das war halt so die vergessenen Dritten, und es gab mir die Möglichkeit, den ganzen Afghanistan und ein bisschen am Anfang noch Irak und dann Afghanistan-Krieg aus dritter Sicht zu sehen. Und das ist das, was ich jetzt, bin jetzt dabei, ein Buch fertig zu machen darüber. Also das ist, das war so meine, was an sich aus diesen ganzen Jahren in Georgien geblieben ist, ist schon diese ganze Sicht auf diesen Krieg nach dem 11. September von einem Land, das weder direkt betroffen war, noch, also weder Afghaner noch Amerikaner, sondern von dieser dritten Seite, inklusive der politischen Seite. Also ich versuche in dem Buch versuche ich zu mischen die Seite der Politik, wo sowas verhandelt wird und dieses ganze, also die Männer in Anzügen und dann gleichzeitig die Soldaten im Dreck, also überzogen jetzt, die dann von diesen Entscheidungen betroffen sind.
Die Frage muss ich auch Ihnen stellen. Wann ist ein Bild ein gutes Bild?
Also ich glaube, es gibt so das gefühlte gute Bild. Das habe ich schon relativ, ja, das habe ich irgendwann mal verstanden, glaube ich. Weil ich das Gefühl hatte, jetzt hat was geklappt. Also das irgendwie, das ist jetzt alles zusammengekommen. Auf diese ganz, ich meine, jetzt klingt das alles ein bisschen verstaubt und fast nostalgisch, diese Art über Fotografie zu reden, aber da ist alles zusammengekommen. Der Vordergrund und der Hintergrund und dann nochmal, was ist auf ganz banale Art gesagt, was weiß ich, und dann wandert dann auch die Kalaschnikow vorbei, so ungefähr. Also so diese ganzen verschiedenen Elemente, irgendwie sowas das habe ich irgendwann mal verstanden, einfach vom Hinsehen. Ich glaube, was mich gerettet hat fast, ich glaube, ich in einer Jetztzeit, ich weiß nicht, wie man damit leben kann, als Fotograf zu erwachen mit 15 Jahren und plötzlich bombardiert zu werden von Hunderttausenden, Millionen von vielen sehr guten Bildern und du weißt überhaupt nicht mehr, was richtig ist. Also ich glaube, das war einfach in meinem Fall diese Kargheit an Bildern hat mir geholfen, glaube ich. Also das war diese Kombination. Ich hatte den Kaukasus, der hat mich inspiriert. Ich habe die Linien gesehen, anhand derer ich meine Bilder kadrieren will oder so zusammenbasteln will oder was, und dann warte ich halt, dass das, und habe mir die Realität genommen und versucht, das in ein Bild zu machen, während ich mir jetzt vorstellen konnte, man sitzt irgendwie im, was auch nicht, man hat da irgendwie Scheiben und Scheiben von Bildern vor den Augen, wenn man irgendwas sieht schon, wenn man so viel visuelle Erfahrung schon hat und so viel mitgekriegt hat.
Und wann haben Sie angefangen, sich damit zu beschäftigen? Weil Instagram, Stichwort Hashtags, da können Sie ja tausende Menschen gleichzeitig miteinander verbinden.
Das war so in den Anfangsjahren von Instagram, 2014, sowas um den Dreh rum, 2013, 14, 15, dass ich entdeckt habe, ich kann Einblick in eine Geschichte finden, wo plötzlich so, weil so viele Leute irgendwas fotografieren. Und das Paradebeispiel für mich war die Wahl vom letzten Papst. Wenn der letzte Papst gewählt wurde, also das war so ein Klassik, ein Magazinauftrag, was weiß ich, Time Magazine, man kriegt da 2 Tage, darf nach Italien. Was mache ich denn dann? Ah, ich bin nicht gut genug vernetzt, um da irgendwie Zugang zu der Tribüne zu haben. Ich stehe sicher nicht mit dem Papst im Ankleidezimmer, also stehe ich irgendwie auf dem Petersplatz. Und auf Instagram unter dem Hashtag Pope plötzlich gab es die ganzen Leute, die ihre Füße fotografieren haben beim Fernsehen, haben dann angefangen, ihre Haustiere zu verkleiden als Päpste und Kardinäle. Und so ging es weiter und so ging es weiter. Und das war irgendwie so eine Art Movement oder eine Bewegung im ganzen, in der ganzen Welt. Die waren irgendwo in den Philippinen, in Argentinien, in Europa, sonst irgendwo. Und haben alle das Gefühl oder das Bedürfnis gehabt, zu dieser Papst, die Papstwahl dadurch visuell zu zelebrieren irgendwie. Und wenn man das alles zusammenpackt, ist für mich was entstanden, was ehrlich gesagt mich mehr interessiert hat als meine potenziellen Klosterfrauenbilder vom Petersplatz.
Ist das so ein Bereich für Sie, wo die Fotografie dann auch neu gedacht wird?
Ja, jetzt in den letzten Jahren, ich habe das immer nicht ganz ernst genommen, ganz ehrlich gesagt. Also ich habe immer gedacht, ich mache jetzt die ernsthafte Fotografie, das heißt meine Dokumentarfotografie. Ich bin fast reaktionär in meiner Fotografie, glaube ich, weil ich wirklich nicht, ich versuche nicht irgendwie, ich glaube, ich werde mich nie groß ändern als Fotograf. So was extrem Langweiliges kann ich nicht in was Höheres katapultieren und so weiter. Ich habe da wirklich nicht die Technik dazu oder das Talent und bin aber an sich ganz froh drum. Also so ein bisschen dick, stirnackig. Also dass ich das, ich denke, ich will das nicht. Also das, ich finde das schon ganz richtig so, also dass ich das so mache. Was natürlich, aber ich komme da auch an die Grenzen natürlich, weil das auch ein bisschen langweilig sein kann manchmal oder altmodisch oder sonst. Und was mir diese ganzen anderen Sachen, dieses Sammeln und mit anderen Sachen rumspielen gegeben hat, das hat mir die Möglichkeit, mich ein bisschen auszuleben und andere Aspekte reinzubringen, die ich selber in meiner Fotografie jetzt nicht machen würde. Also das mit gesammelter Fotografie oder mit was weiß ich, oder verschiedenen Techniken. Ich meine, sowas mache ich gern.
Wie ist das jetzt in der Rückschau zum Beispiel? Jetzt mal die Frage in der Rückschau, wenn Sie zurückgucken, Sie waren lange in den östlichen Staaten unterwegs. Wie ist der Blick von heute darauf?
Ich finde, es wird schwieriger, dass ich mir gedacht habe, es war einfacher mit Respekt und gutem Willen konnte man auch weiterkommen. Also das war immer so, das hatte gereicht. Und jetzt finde ich, die Kluft wird ein bisschen größer. Also es ist nicht mehr so. Es gibt ganze Gegenden, wo es nicht mehr so einfach ist, einfach dort zu sein. Also einfach so, das ist so viel. Ich weiß auch nicht, ich vergleiche es immer mit Tschetschenien. Ja. Ich war so verwöhnt in Tschetschenien. Jetzt werden die als radikale Islamisten und sonst was bezeichnet, wo das kann schon sein. Ich weiß nicht, was in ihren Köpfen vorgeht. Aber das war an sich kein Problem für mich. Und ich konnte mit denen reden und ich konnte eine Nähe mit ihnen erfahren oder haben die, das, was mir jetzt schwierig vorkommt in manchen Ländern. Also in Libyen kommt mir das sehr schwierig vor, zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Also wer geht denn noch nach Syrien zum Beispiel? Also sogar wie schwierig ist es geworden? Und Gott sei Dank, ich denke mir, ich bin so froh, dass ich noch meine Zeit hatte in sogar der Jugoslawienkrieg noch. Und das war doch alles unschuldig und harmlos im Vergleich zu. Was soll denn jetzt noch ein Fotograf noch machen in den oppositionskontrollierten Gebilden, Gegenden in Syrien? Das ist fast nicht mehr machbar. Das ist so gefährlich und die Bedrohung ist so groß und ist dann so viel das Ziel von möglichen, was weiß ich, Entführungen, Hinrichtungen und alles. Also das ist, ja.
Fotografie ist ja auch immer mit Wahrheit verbunden worden. Und eigentlich ist es ja auch immer nur ein Ausschnitt. Wie ist denn da Ihr Standpunkt zu?
Aber ich finde, die Arroganz der Fotografie in Frage zu stellen, ist total wichtig und das ist gut. Und ich finde, das ist auch unser Rollenbild. Natürlich müssen wir jetzt so kurz zurückzuschauen, wie was vor zwei, was vor, wie lange ist es her? Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren. Diese Idee, ich glaube, es ist okay als Fotograf irgendwie, also, aber diesen Anspruch, irgendwo hinzufahren, da fliegt man irgendwo hin, dieses Fallschirmspringende, hat da 10 Tage, um irgendwas über ein Land zu machen und dann wieder zurück. Das ist doch, wir sind doch weiter schon, das ist doch, also, dass sowas jetzt in Frage gestellt wird und kritisiert, finde ich total richtig. Und es die Talente sind woanders. Ich glaube, es ist einfach, auch, es war nicht mal ein westliches Privileg, Fotograf zu sein, sondern es war ein Privileg einiger Länder im Westen. Es gab ja kaum die Hälfte der westlichen Länder haben kaum Fotojournalisten hervorgebracht. So viel wie bestimmte Länder jetzt machen. Dominierende Länder waren da, was weiß ich. Italien und Frankreich waren dominierender als andere, also ohne jetzt da jemandem irgendwas abzusprechen, aber das so, ja, und jetzt inzwischen hat sich das geändert. Das gibt's ja auch und das finde ich total gut und das ist ja richtig so. Natürlich hat es zum großen Teil unser Reisebüro geschlossen. Da ist nichts. Da müssen wir uns halt was anderes einfallen lassen. Also ich verstehe, es gibt vielleicht auch kein Grundrecht, auf sowas absolut immer so zu machen zu dürfen. Also weiß auch nicht. Also, ich hoffe schon. Also ich hoffe weiterhin, das zu machen. Ich glaube, ich hoffe noch was zu sagen zu haben. Aber ich glaube, es hat sich geändert. Ich glaube, wir müssen die Präsentationen haben sich geändert. Es ist ja nicht immer mehr diese, ach, in 6 Bildern Doppelstrecke und einmal vertikal, kann man sowas nicht einfach mehr abhandeln. Und es gibt immer interessantere Sachen in Fotografie, an Büchern, an Zusammenstellungen und so weiter. Also da ist die Hoffnung und die Zukunft.
Glauben Sie, man muss das alles, was wir jetzt gerade auch so gedanklich angestriffen haben, auch vermitteln an die heranwachsende Generation?
Also ich glaube, zweiteilige Antwort. Ich glaube, es kommt sehr viel Talent einfach natürlich heraus. Ich glaube, die Kids werden immer bessere Bilder oder interessantere Bilder oder sonst was machen. Also ich glaube, das wird sich durch die Auseinandersetzung mit Fotografie, ich meine, ich sehe das, ich habe keine Kinder, aber ich habe eine 11-jährige Nichte, die denkt, ich musste 22 Jahre alt sein, bis ich so gedacht habe über Fotografie. Und die hat überhaupt keinen Anspruch über Fotografie. Die sagt einfach, ja, wie ist denn das geworden und das Licht hier und dieses und jenes und sonst was und dies. Und die vergleichen das untereinander und sowas. Ich glaube, das ist auf jeden Fall diese spielerische Auseinandersetzung mit Fotografie. Ob man das jetzt groß fördern oder akademisieren oder sonst was, das weiß ich nicht. Also ob das nützlich ist oder wichtig, keine Ahnung. Also was wichtig ist, was Sie vorher gesagt haben über das Bild oder die Wahrheit der Fotografie. Ich glaube, das ist, dass wir immer mehr Zweifel schüren müssen und Zweifel an unserer eigenen Fotografie und an dem, was aus da so rumfliegt und so weiter. Einfach, dass es nicht die Wahrheit ist oder dass es nicht die, dass es ein Teil der Wahrheit sein kann oder ein Wind im Fenster. Und Ausschnitt und so weiter. Aber es ist einfach diese Zweifel zu lassen. Also ich glaube, das ist, und das finde ich aber auch wichtig, dass unsere Fotografie von diesem hohen Stuhl der Zelebrierung der Wahrheit runterkommt. Also einfach dieses, ja, und das habe ich habe es immer versucht. Ich meine, das ist natürlich schwierig, aber ich habe immer versucht, dass er Zweifel mich, wenn man mir sagt, jetzt habe ich gesehen, was da los ist, das hat mich immer sehr beunruhigt. Wenn mir jemand sagt, ich bin jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, das hat meine Meinung verändert oder das hat mich durcheinander gebracht oder das hat mich verwirrt, ja, Gott sei Dank, dann habe ich mein Thema nicht ganz verfehlt. Das ist das Beste. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für die Kids, also oder für die in der Erziehung. Natürlich mit Bildern, ich finde die. Ich merke es ja an den jüngeren Fotografen. Ich habe das letzte Mal zu jemandem gesagt, also ich bin durch die 2090er, durch die 2000er, von 2000, vom 11. September bis zum, was weiß ich, die erste Dekade der 2000er, bin ich durchgekommen mit 2 Sätzen. Ich bin Fotograf und ich war im Irak und in Afghanistan. Das hat an sich erklärt, was ich mache. Das war an sich nicht, das war irgendwie klar. Inzwischen müssen wir mehr haben, zu sagen haben. Und Fotografen haben mehr. Und die nächste Generation ist so viel eloquenter und so viel überlegter. Vielleicht machen wir zu viel. Vielleicht wird das machen wir alles ein bisschen zu kompliziert oder übertrieben. Aber insgesamt drüber nachzudenken. Und wieso? Und das ist doch, sollte man doch auch an den Kindern an der Schule haben dann. Ich meine, wir haben Gedichte analysiert. Ich glaube, nichts gegen Gedichte. Aber vielleicht sollten wir ja Bilder analysieren.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Lieber Herr Dvořák, vielen herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch und beste Grüße nach Paris.
Ihnen vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung nochmal. Hat Spaß gemacht und alles Gute.
Fotografie neu denken, der Podcast. Staffel 3.
Mehr Informationen zur Arbeit von Thomas Dvořák finden Sie unter www.magnumfotos.com. Oder wie gewohnt sind all diese Informationen für Sie und für euch nochmal zum Anklicken in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zusammengefasst. Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Merci, au revoir, ciao, ciao und goodbye.
Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.